Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Live von der Leipziger Buchmesse. Mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Live von der Leipziger Buchmesse. Wir machen weiter wie schon den ganzen Vormittag. Und ich freue mich sehr auf zwei Gäste, die heute hier sind mit zwei sehr interessanten Büchern, zwei sehr interessanten Blickwinkeln auf ein Thema, das irgendwie nicht weggehen will, das irgendwie im Raum bleibt. Dabei ist das doch so lange her mit der Wiedervereinigung. Aber wir klären das im Gespräch mit Jessi Wellmer, seit Herbst Moderatorin der ARD Tagesthemen und Autorin des Buches Die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Jessi Wellmer, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Und wir begrüßen Ursula Weidenfeld, Journalistin und Autorin. Sehr erfolgreich war sie zuletzt mit einer Merkel-Biografie, die pünktlich kam zum Ende der Kanzlerschaft. Sie hat jetzt dieses Buch vorgelegt, Das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte 1949 bis 1990. Frau Weidenfeld, auch an Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo und danke für die Einladung.
Frau Wellmer, Sie wohnen in Berlin-Charlottenburg? Da verrate ich jetzt kein Geheimnis.
West-Berlin, genau.
Das steht auch im Buch, unter anderem, und auf Wikipedia. Frau Weidenfeld, Sie wohnen in Potsdam. Wer ist denn jetzt von Ihnen beiden die Ostdeutsche und wer ist die Westdeutsche?
Die echte Ostdeutsche oder die echte Westdeutsche. Ich könnte es nicht mehr so genau sagen.
Ja, ich frage mich das auch immer. Ich denke ja manchmal, ich bin eigentlich ganz Ostdeutsch und alle meine Freunde sagen, nee, es gibt niemanden, der Westdeutscher ist als du, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren in Potsdam lebe und seit 30 Jahren in Berlin und den neuen Bundesländern.
Aber ich muss sagen, verblüffenderweise, ich habe ein bisschen geguckt, ne, Ursula Weidenfeld, was ist denn da und so, und der Tagesspiegel zum Beispiel schreibt, die Potsdamer Autorin und Journalistin.
Das war so das erste Mal, dass ich war am Dienstag im Potsdam-Museum mit meinem Buch und das erste Mal bin ich als Potsdamerin.
Aha. Und dann habe ich aber trotzdem nachgeguckt, woher kommt sie denn und wo ist sie denn geboren? Mhm. Also ich hatte schon noch in den Impuls noch nachzuforschen,
hatten sie
aus welcher
Frage,
Perspektive guckt.
Hatten Sie diese Tabufrage im Kopf, wo kommen Sie denn wirklich her?
Ja. Naja, ich habe schon noch irgendwie die Neugierde zu gucken, also so ganz egal ist es mir dann wahrscheinlich doch nicht.
Naja, ich meine, und bei Potsdam muss man ja auch fairerweise sagen, das ist ja auch so ein bisschen, also Günter Jauch wäre dann ja auch, ne? Aber sie ist nicht ein direkter Nachbar von Ihnen.
Nee. Nein, aber ich finde auch, ehrlich gesagt, ich wundere mich schon manchmal über die Frage, weil es ja, oder es ist die Frage zu unserem Thema, warum beschäftigt es uns noch und warum beschäftigt es die Westdeutschen weniger als die Ostdeutschen?
Ist das so?
Ja.
Ja? Würden Sie das auch sagen, Frau Wellmer? Beschäftigt das die Westdeutschen weniger, also diese Frage, wo kommt jemand her?
Naja, es spielt so lange keine Rolle, bis es irgendwann dann doch mal rauskommt. Und dann kommt das,
du bist doch eigentlich ganz nett.
Du bist ja, sieht man gar nicht, höre ich tatsächlich noch verblüffend oft. Also gerade so im tiefen Westen oder im tiefen Südwesten, wo die Leute vielleicht noch nicht so häufig irgendwie gen Osten selber gefahren sind und dann vielleicht noch so mit Vorurteilen und so einem kleinen Stigma doch noch unterwegs sind.
Ja.
Also ich glaube, das ist viel auch so die Selbstannahme. Man geht mit der Erwartung hin, dass Menschen sich wundern.
Also Sie meinen, ich höre es nur, aber Sie sagen es gar nicht.
Ja, oder vielleicht ist es auch die Gleichgültigkeit oder dass es einem egal ist, was
das
ja auch wieder was Kränkendes hat. Das ist ja.
Ja, und ich finde es gar nicht kränkend und ich glaube auch, es ist ja nicht Vorsatz, dann darüber zu staunen und komisch ins Gespräch zu kommen.
Genau, ich wollte ja ins Gespräch kommen. Okay. Gutes Stichwort. Ich wollte ja eigentlich auch nur komisch ins Gespräch kommen.
In dieses Hat geklappt.
Ich habe mal eine Frage an Sie. Hier ist ja wirklich schon ein sehr großes Publikum, das sich versammelt hat. Wir machen das jetzt mal mit dem Applaus. Jetzt klatschen mal bitte nur die Westdeutschen. So, und Dankeschön, jetzt klatschen mal bitte die Ostdeutschen. Aha. Kann jetzt natürlich sein, dass die Ostdeutschen gerade bei der Leipziger Buchmesse ein bisschen engagierter klatschen. Und jetzt klatschen bitte die Gesamtdeutschen. Ah. Okay. Frau Weidenfeld, Frau Wellmer, wir können die Sendung beenden, das Problem ist gelöst.
Ja.
Aber nein, Sie haben natürlich ein Problem beschrieben, deswegen sind Sie auch hier in Ihren beiden Büchern. Obwohl, das wäre jetzt erstmal die Frage, haben Sie da eigentlich ein Problem beschrieben? Ich glaube, man kann das schon sagen, Frau Wellmo, Sie waren ja auch jetzt nicht nur mit dem Buch quasi unterwegs oder sind auf dem Markt, Sie haben zwei große Dokumentationen gemacht in der ARD, wo es um dieses Wir der Ostdeutschen ging, das Sie ein bisschen besser ergründen wollten. Also offenbar gibt es da einen Bedarf, eine Notwendigkeit.
Ja, also offen gestanden, mich persönlich hat das lange gar nicht bewegt. Also für mich war es lange gar kein Problem. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ich bin aufgewachsen dort. Ich habe ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht, Mitte der 90er. Ich bin zum Studieren nach Berlin, habe in Ost-Berlin gewohnt, in West-Berlin studiert, bin jetzt in West-Berlin kleben geblieben. Erst jetzt, so in meinen 40ern oder späten 30ern, je häufiger ich mit meinen Eltern darüber diskutiert habe, je mehr Gespräche ich geführt habe, je mehr journalistisch ich unterwegs bin, auch im gesamten Land, egal ob Ost oder West, jetzt wird es ein Thema für mich und ich glaube, das liegt auch an den großen gesellschaftlichen Krisen, die einfach Dinge nochmal, Unterschiede nochmal größer machen und auch die Unterschiede zwischen Ost und West. Auch andere, aber auch die. Und ich glaube, jetzt wird es für mich dadurch auch Thema.
Wir werden einige dieser Punkte, dieser Beobachtung ansprechen. Ja. Frau Weinfeld, Sie haben das ja eher ein bisschen historisch aufgegriffen, aber hatten ja offenbar auch das Bedürfnis, das doppelte Deutschland, was eigentlich, ein bisschen mehr auch DDR-Geschichte zu erzählen?
Nee, ich wollte halt eine Geschichte schreiben über 40 Jahre, für die es ja zwei gültige Stränge der Geschichtsschreibung geben müsste, aber nicht gibt. Also wir erzählen ja und feiern ja auch in diesem Jahr das 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre der erste Bundespräsident, 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Aber es hat in 40 Jahren dieser Zeit die DDR gegeben. Und in die DDR-Geschichte erzählt man klassischerweise einfach von hinten. Da sagen dann alle, naja, ist die Höchststrafe für gescheiterte Staaten ist halt, die wird von hinten erzählt, die sind verschwunden. Ja. Und man tut dann so, als hätte man es schon immer gewusst. Und die DDR ist so eine Art Wurm-Blinddarm der deutschen Geschichte. So wird sie behandelt. Und ich halte das für falsch. Ich glaube, wenn man eine faire und richtige Betrachtung der gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte schreiben will und sehen will, dann muss man beide gültigen Stränge der Geschichte schreiben. Und man muss halt eben einfach auch anerkennen, dass die beiden großen Heldentaten der deutschen Nachkriegsgeschichte, der 17. Juni 1953, der 9. Oktober 1989 hier in Leipzig, die haben nun mal nicht in Westdeutschland stattgefunden, sondern in der DDR. Und das muss man, finde ich, auch endlich mal anerkennen.
Ursula Weitwind, Jesse Wellmer, Hand aufs Herz. Haben Sie diese Bücher aber auch vielleicht geschrieben, weil Sie Dirk Oschmann im letzten Jahr gelesen haben? Ich weiß nicht, wer es kennt, nicken Sie gerne, ja, viele hier im Publikum, also der Osten einer Erfindung des Westens. Genau. Und Sie haben sich gedacht, das machen wir auch, aber ohne Schaum vorm Mund?
Nee, witzigerweise habe ich angefangen, vorher ja auch die Reportagen für die ARD zu machen, zwei Filme. Und dann, als ich mich an dieses Buch gesetzt habe, war von Dirk Oschmann noch keine Rede. Ich hatte den Namen und dieses Buch und diese Polemik und diese Herangehensweise, ich wusste davon überhaupt nichts. Das traf dann alles zusammen. Und Dirk Oschmann behauptet ja sehr gerne, er hätte eine große Debatte losgetreten. Ich glaube, er ist Teil einer Debatte und er hat sicherlich auch was initiiert. Aber ich muss leider sagen, liebe Grüße an Herrn Oschmann. Ich treffe ihn bestimmt auch bald wieder und wir werden wieder diskutieren. Aber ich war auch schon dabei.
Okay. Ja, ich glaube auch, und das fand ich an Ihrem Buch so interessant, wir haben beide eine Szene als Schlüsselszene und das ist der 3. Oktober 2019 in Halle, als die damals noch amtierende Bundeskanzlerin die Einheitsrede hält und sagt, es sei doch merkwürdig, dass man immer noch das Gefühl habe, man müsse sich für sein Leben in der DDR rechtfertigen und man müsse begründen, warum man in der DDR gelebt und ein gutes Leben dort gelebt habe. Und sie hat dann eben auch erwähnt und auch diese große Kränkung ihrer Amtszeit, dass man sie als angelernte Europäerin bezeichne und eben nicht als geborene Europäerin. Und das war für mich, ehrlich gesagt, so ein Grund, das zu schreiben. Und ich glaube, für Sie auch, weil es ja wirklich auch zentral in Ihrem Buch vorkommt, die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der 30 Jahre lang die deutsche Geschichte geprägt hat wie keine andere Person, dass die am Ende ihrer Amtszeit da steht und sagt, warum muss ich mich fühlen, als sei ich keine vollwertige Bürgerin dieses Landes? Und das war für mich so die Motivation, das zu schreiben. Ich fand den Oschmann, den habe ich natürlich auch gelesen, Ich glaube nicht, dass so diese Polemik und dieser Ton im Moment gut ist für die Debatte. Und das hat mir auch an Ihrem Buch so gut gefallen, dass man sich halt bemüht um eine andere Tonalität in einem Konflikt, der da ist.
Diese Tonalitäten und natürlich auch Ihre Thesen und Beobachtungen, die schauen wir uns genau an. Ursula Weidenfeld, Jesse Wellmer, hier heute im Deutschlandfunk Kultur live von der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Und wünsche uns eine interessante Sendung. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live von der Leipziger Buchmesse, heute mit der Autorin Ursula Weidenfeld und mit Jesse Wellmer, viele Jahre Moderatorin der Sportschau, seit Herbst Moderatorin der ARD-Tagesthemen. Vor kurzem ist ihr Buch erschienen, Die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Es fällt mir übrigens, ich lese das gerade vor und jetzt fällt es mir auf, Entfremdung, Sie haben sich ja wunderbar sozusagen im marxistischen Terminus bedient. Ja? Aber gut, lassen wir das an dieser Stelle vielleicht mal und nehmen wir den ersten Teil. Das
keine Absicht.
Ja, war keine Absicht?
Nein.
Okay, Zufall. Nehmen wir den ersten Teil dieses Untertitels, driften die beiden Teile mehr auseinander. Ist das wirklich so? Oder ist es auch vielleicht eine verstärkte Beobachtung, die wir gerade haben?
Naja, das ist etwas, was ich beobachte, wenn ich durchs Land reise, wenn ich im Familienkreis spreche, auch in meiner Altersklasse spreche. Also es ist eine Beobachtung, die ich häufig tätige und irgendwann ist es dann vielleicht auch so, wenn wir es alle beobachten. Also insofern kann man das vielleicht auch nicht so ganz voneinander trennen. Für mich hat es, das habe ich vorhin schon versucht zu beschreiben, lange gar keine Rolle gespielt. Und für mich ploppt das Thema erst so richtig auf, so seit Mitte der 10er Jahre, also 2015 mit der Flüchtlingskrise, dann mit Corona und jetzt vor allem auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass die Perspektive vieler im Osten, nicht aller, es ist ja immer der Osten und der Westen, man muss wahnsinnig differenzieren und auch wahnsinnig aufpassen, weil einem Leute das auch zu Recht übel nehmen können, wenn man sie alle in eine Schublade steckt. Aber viele im Osten eine andere Perspektive auf diese großen gesellschaftlichen Krisen, nenne ich sie jetzt mal, habe. Das haben wir bei der Flüchtlingskrise mit Pegida gesehen. Da rumorte es im Osten einfach mehr. Wir haben es auch bei Corona gesehen, dass man erst sagte, es geht uns hier nichts an. Ich erinnere mich noch an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der gesagt hat, wir haben das Problem, das erreicht uns hier nicht. Wir haben noch kein Übernachtungsverbot, wir wehren uns dagegen. Und dann stiegen die Zahlen im Osten noch stärker als im Westen. Es war irgendwie sowas wie, dass die da oben, das machen wir nicht mit, so ein bisschen so eine Trotzhaltung und ein Osten, der zu DDR-Zeiten durchgeimpft war und stolz seine Impfpässe vorgezeigt hat, auf einmal gab es da so eine große Skepsis, was ich in diese Richtung auch gedeutet habe, dieses wir machen jetzt nicht mit. Und der Blick vieler im Osten auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, ich glaube, das ist jetzt, das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so groß erläutern muss. Da gibt es einfach durch Prägung, durch kulturelle Prägung, durch politische Prägung, aber auch sicherlich durch die Entwicklung in den 90er Jahren, persönliche Entwicklung, eine andere Perspektive drauf. Und da wollte ich einfach nachspüren, das habe ich in Filmen und auch in diesem Buch gemacht und das würde ich sagen, diese großen Krisen haben zu dieser Entfremdung tatsächlich beigetragen. Ich würde sagen, wir haben uns in den vergangenen Jahren Ost und West doch eher auseinander bewegt als aufeinander zu. Wir waren schon mal weiter.
Mhm. Waren wir das, Frau Weidenfeld? Waren wir schon mal weiter?
Ich bin da skeptisch. Mhm. Ich schreibe ja mein Buch von 1945 bis 1990 und ich schreibe das schon auch als Geschichte einer Entfremdung. Mhm. Wenn man Wolf Biermann 1976, der wird ausgebürgert und sagt, ich bin westdumm. Ich verstehe diese Sprache nicht, die Leute.
Westdumm.
Ich bin westdumm. Also, mhm. Oder ich war westdumm. Wenn wir dieselben Wörter benutzen, sagen wir was anderes. Wir verstehen unter Paketen was anderes, je nachdem, ob sie aus dem Osten in den Westen gehen oder aus dem Westen in den Osten kommen. Ich habe ja dann nach 1990 für die Wirtschaftswoche, Sie haben es schon gesagt, ich bin Wirtschaftsjournalistin, viel über Treuhandpolitik und über Treuhandentscheidungen geschrieben. Und ich hatte das Gefühl, es gab 1989, 90 tatsächlich diesen Moment der deutschen Einheit, auch der empfundenen deutschen Einheit und der gefeierten deutschen Einheit. Aber schon 1991 mit den ersten großen Entlassungswellen, mit diesen unglaublichen Brüchen in Biografien, hat diese Entfremdung, die vorher nur eine sprachliche war, also die von Wolf Biermann oder von Thomas Brasch oder von Markus Wolf, von allen auch thematisiert wurde, die hat dann eben nochmal einen neuen, auch einen Grund und eine Substanz bekommen in eben individuellen Schicksalen, die wahnsinnig schwierig waren und die, glaube ich, in Westdeutschland auch nicht in dieser Schwierigkeit, in dieser traumatisierenden Dimension manchmal erkannt worden sind. Und das wird jetzt, glaube ich jedenfalls, zum großen Teil eben mit der Flüchtlingskrise, mit Corona, mit der Russland-Ukraine-Krise immer wieder neu verhandelt. Das ist eben auch mit der Agenda 2010 natürlich von Gerd Schröder in Ostdeutschland auf der Straße anders ausgetragen worden als im Westen.
Ja, ich spreche eigentlich eher so ein bisschen über die Zeit zwischen den 90ern und dann zwischen 2015 und den Krisen, die da begannen, dass relativ viele sich doch irgendwie angekommen waren in der, auch wenn der Begriff so schwierig ist, auch so schwierig zu greifen und zu definieren ist, in der sogenannten Mitte, ja, waren auch bereit irgendwie auch SPD zu wählen, hatten sich ein bisschen Wohlstand.
So wie Sie das gerade formuliert haben, tatsächlich, das eine große Überwindung.
Ja, das ist eine große Überwindung, ja, für viele ja jetzt auch wieder und das hat ja auch wieder Gründe, aber hatten sich vielleicht ihr kleines Eigenheim gebaut, ein bisschen Wohlstand erarbeitet, sind auf die Kanaren geflogen im Winterurlaub, sozusagen ein bisschen sozusagen westdeutsches Normleben, wenn wir es so wollen. So, die Kinder sind aufgewachsen schon in einem neuen Schulsystem, schwimmen im Wasser.
So wie Sie beispielsweise.
Im Wasser der liberalen Demokratie, genau so wie ich. Ja. Ich beobachte es auch bei meinen Eltern so und in diesem großen Umfeld und so. Und ich glaube, dass da viele vielleicht schon angekommen schienen und die Wunden und die Demütigung aus den 90er Jahren, die waren dabei zu verheilen aber wieder auf. Das ist sozusagen eher dem...
Wenn ich da einhaken darf, weil ich finde das sehr beeindruckend in dem Buch. Sie beschreiben da ja auch und zitieren zum Teil Zuschauerpost, die Sie bekommen oder bekommen haben nach den Dokumentationen. Ja. Wo sie darstellen, also was Sie gerade gesagt haben, also diese Enttäuschung, aber eben wirklich aus also nicht vom Brand der Gesellschaft, von Leuten, die irgendwie nicht klarkommen, sondern wie die Leute ihnen schreiben, aus ganz, sagen wir, gesicherten Lebensentwürfen heraus. Also ein ganz großer Frust, der sich offenbar einfach gehalten hat. Oder ist der neu gekommen?
Also ich hätte dazu noch eine Anmerkung. Habe, wie Sie ja auch, Steffen Mau gelesen, Lüttenklein, ein Soziologe, der ein Buch geschrieben hat über seine eigene Familie, aber eben auch über den Wandel der ostdeutschen Gesellschaft nach 1990. Und der beschreibt genau diese Lebensläufe, die Sie auch jetzt gerade beschrieben haben, die aber unabhängig davon, ob sie erfolgreich sind oder nicht, gedeutet werden als nicht freie Entscheidung. Ich kann als niedergelassene Ärztin erfolgreich sein, aber wenn ich 1990 aus einer Poliklinik abgewickelt worden bin, dann war es nicht meine freie Entscheidung, mich niederzulassen. Und dann kann ich möglicherweise diesen Erfolg auch gar nicht als meinen eigenen Erfolg feiern, sondern es ist die Konsequenz einer fremdbestimmten Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, dass vieles, also selbst das Gelingen, ein gelungenes Leben in Ostdeutschland, das eben mit vielleicht zwei oder drei dieser Erlebnisse von 1990 bis 94, nicht? Man ist Ingenieur in der Werft, wird rausgeworfen, wenn man Glück hat, geht man in Vorruhestand, wenn man Pech hat, wird man Allianz-Versicherungsvertreter und wenn das vorbei ist, ist man auf einmal in der ABM und wird nochmal abgewickelt und dass das einen vielleicht viel, viel tiefer prägt als der Wohlstand oder das Idyll, das ja da ist und das Sie auch beschreiben, das war mir nie so klar, aber ich konnte das dann verstehen, als ich
das gelesen habe. Und das erleben wir ja, diese Prägung und diese Demütigung, das erleben wir ja jetzt, wenn wir den Schmerz und die Erzählung, das lese ich in all diesen Zuschriften, von denen Sie schon gesprochen haben, in diesem Buch, ja, dass die Leute ganz doll das Bedürfnis haben, ihr Leben zu erzählen. Also ich kriege 20 Seiten lange Briefe, ganz, ganz viele Hunderte oder vielleicht sogar mehr als 1000. Da wird ein Leben erzählt von vorne bis hinten. Der Bruch, der Umbruch, der Verlust, auch von Heimat. Dann, was man aber trotzdem geschafft hat, erreicht hat und der Schmerz, unter dem man jetzt wieder leidet.
Also aber das Stichwort jetzt finde ich in dem Zusammenhang interessant, denn man könnte ja davon ausgehen, also wir zählen jetzt das das 35. Jahr, mhm, ja, nach der Wiedervereinigung, nach der friedlichen Revolution. Man könnte ja oder müsste ja idealerweise davon ausgehen, und ich glaube, wenn man damals Menschen gefragt hätte, werdet ihr im Jahr 2024 das noch intensiv diskutieren, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, ach, dann ist das doch so lange zurück. Und ich habe das Gefühl, und es ist ja mehr als ein Gefühl, ich glaube, wir können das alle beschreiben und wir sehen die verschiedensten Publikationen, die es dazu gibt. Es wird ja eigentlich eher mehr. Und ja, das warum?
Der Effekt ist, man fängt an zu sprechen oder ich gehe für Reportagen ins Land und sage, Mensch, wie ist es denn und wie fühlt ihr euch denn und wie ist es denn mit Ost und West? Und meistens sagen alle zuerst, hör mir auf mit diesem Ost-West, ich will auch nicht mehr, wir wollen auch nicht mehr über Ost und West, es ist doch jetzt irgendwie auch Quark und so. Und dann redet man weiter und erzählt von sich vielleicht und dann entsteht da irgendwie eine menschliche Ebene und dann geht's aber doch los, weil jeder seine Geschichte hat und jeder sein Leben hat und jeder diese Erfahrung des Umbruchs gemacht hat im Osten und das einfach so prägend, wie Sie auch sagen, Frau Weidenfeld, so prägend ist, dass man einfach einen Gesprächsbedarf hat. Und den will ich glaube, deswegen habe ich mich auch aufgemacht, auch erstmal auf irgendeine Weise stillen können. Und das ist ja das auch Gute an Dirk Oschmann, dass er diese Debatte oder dieses Lasst es raus, Kinder, auch erstmal ermöglicht hat. Nur bei Oschmann fehlt mir dann die nächste Ebene, die er eigentlich erreichen wollte, nämlich lasst es erstmal raus und seid wütend und empört euch einmal über den Westen. Aber dann können wir uns zusammensetzen und nochmal neu reden. Ne? Von da aus können wir nochmal neu starten. Und ich glaube nicht, dass er das schafft mit seiner Polemik. Mhm. Das leider hätte ich ihm gewünscht.
Das Reden, das probieren wir hier zumindest heute auf der Bühne von Deutschlandfunk Kultur live bei der Leipziger Buchmesse. Und wir wollen natürlich konstruktiv werden und nicht nur in der Vergangenheit sein. Und das werden wir hier tun. Live von der Leipziger Buchmesse, weiterhin bei uns auf der Bühne Jessi Wellmer und Ursula Weidenfeld, frühere stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegel und Autorin des Buches Das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte 1949 bis 1990. Doppeltes Deutschland klingt so ein bisschen wie doppeltes Lottchen, ne? Oder wie kamen Sie auf den Titel?
Ja, und es ist ja auch so. Es war ja auch am Anfang so empfunden und eben in den ersten Jahren der deutschen Teilung auch hat man sich wirklich als Zwilling empfunden und gesehen, bevor man dann halt eben wirklich auch so diese Geschwisterkonkurrenz, die Frage, wer ist besser, wer ist schneller, wer hat mehr Erfolg, wer kann es besser und eben die Systemfrage auch ausgetragen hat.
Ja, Sie haben das ja anfangs schon gesagt, ne? Also wir haben ja dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Gründung der Bundesrepublik und es klingt immer wirklich so wie einfach diese gesamtdeutsche Geschichte. Müsste man dann eigentlich sagen, also ich übersetze das mal, müssten wir eigentlich auch bei all diesen Festakten und den ganzen Designs, die dafür gemacht werden, 40 plus 35 schreiben?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir sind ja jetzt ein vereintes Land. Wir haben nicht 40 plus 35, sondern wir haben 75 Jahre. Aber für 40 dieser 75 Jahre gibt es eben zwei Geschichten. Das ist nicht ganz unkompliziert. Es ist auch nicht unkompliziert, das zu erzählen. Es ist auch nicht unkompliziert, die Punkte zu finden, die verbindend sind oder wo man sofort sagt, hey, das hat uns beide total beschäftigt.
Nennen Sie mal ein paar. Haben Sie ein paar
Beispiele? Ich finde halt Wolf Biermann, das Sparwassertor. Ich finde 1968 als
das Sparwassertor, wir wissen sofort, ich schaue mal ins Publikum, wissen sofort alle, wovon die Rede ist. Ansonsten holen wir unsere Sportjournalistin Jessi Wellmer rein und die kann das mal kurz sozusagen in Live-Reportage erzählen.
Nein, aber eben auch das Westpaket. Ja. Und das West- und das Ostpaket. Also es gibt schon viele Punkte, wo man sagen kann, hier muss man oder hier kann man gut ansetzen zu erzählen, wie beide Geschichten sich ausmachen, wenn sie von vorne nach hinten erzählt werden. Und ich finde, es ist ein Versuch wert.
Mhm. Für wen tun Sie das? Ich habe ja anfangs gefragt, müssen wir mehr über die DDR-Geschichte erfahren? Weil das war so ein bisschen mein Eindruck. Oder vielleicht lag es auch daran, dass ich da einfach so viel mehr über die DDR-Geschichte erfahren habe, als ich vorher wusste. Weil das etwas ist, ich meine, wir haben ja häufig die Situation. Ich musste neulich dran denken, vielleicht ist Ihnen das auch begegnet. 50 Jahre Notruf 110 112 wurde groß gefeiert, wie das eingeführt wurde in der Bundesrepublik West. Und dann war so eine kleine Fußnote, übrigens in der DDR gab es das schon 5 Jahre vorher. Und das fand ich wirklich interessant, Jesse Wellmer, weil man da so ganz selbstverständlich gesagt hat, naja, wir rechnen natürlich immer aus einer Westzeitrichtung, Zeitrechnung, selbst wenn es um Dinge geht, die in den 70er Jahren waren.
Ja. Wir hatten es gerade in den Tagesthemen, da ging es um das Recht auf Abtreibung verfassungsmäßig zu machen, und zwar in Frankreich, zumindest eine Annäherung daran und so. Und dann hieß es immer, Frankreich sei das erste Land Europas, in dem es jetzt soweit wäre. Und dann habe ich natürlich irgendwie als Kind, als ostdeutsches Kind, stimmt das denn überhaupt und wie war das denn in der DDR? Und die DDR, da war es 1972, glaube ich, wurde nicht berücksichtigt. Und dann kann man auch sagen, nee, die DDR, wenn man so will, war das erste Land Europas, das ein Recht auf Abtreibung ins Grundgesetz geschrieben hat. Und das ist auch genau wieder so ein Beispiel, und davon gibt es einige, ja klar.
Wobei auch immer die Frage ist, also wie kommt dieses Vergessen, nicht beachten? Und jetzt ist ja schon so häufig gefallen hier der Name Dirk Oschmann, aber auch andere erzählen das ja immer stärker so als eine Geschichte des westlichen Kolonialismus, um das mal verkürzt zu sagen. Ne? Da kam der Westen und hat gesagt, alles das, was ihr bisher gemacht habt, war irgendwie, ja, vielleicht interessant, aber gilt jetzt nicht mehr. Aber es war natürlich auch ein ganz starkes Bedürfnis aus der friedlichen Revolution selbst heraus und natürlich dann auch, wenn man sich die Wahlentscheidung anguckt, wie bei der ersten freien Volkskammerwahl gewählt wurde, ja offenbar ein sehr originäres Bedürfnis auch eines großen Teils der DDR-Bevölkerung zu sagen, wir wollen eigentlich diese Geschichte auch gar nicht fortsetzen. Jetzt wäre es natürlich problematisch, wahrscheinlich ein bisschen verkürzt zu sagen, er selber schuld, aber so ein bisschen schwingt das vielleicht mit, dieser Gedanke.
Also ich glaube schon, dass man sehen muss, und das ist eben etwas, was in den polemischen Erzählungen über Ost und West eben auch gerne unterschlagen wird. 1989/90 saß die DDR-Bevölkerung am Steuerrad. Eben nicht die DDR-Regierung mehr, aber ganz lange auch nicht die Regierung Kohl. Die friedliche Revolution, die Frage der freien Volkskammerwahl, die Frage, treten wir dem Grundgesetz bei oder werden wir eine neue Verfassung verhandeln, all das waren Entscheidungen der DDR, des DDR, der Volkskammer. Es waren Entscheidungen, auf die Westdeutsche erstmal überhaupt keinen Einfluss hatten. Und ich glaube, das muss man halt einfach auch sehen. Man kann natürlich bei ganz vielen Sachen sagen, wer sollte es auch wissen oder wer hat es gewusst. Man kann bei vielen Sachen West wie Ost sagen, es ist auch die Geschichte einer gnadenlosen Überforderung. Aber ich glaube schon, dass man auch sehen muss und sagen muss, diese Frage des Kolonialismus, die kann man für die Jahre ab 92, 93 anders beantworten. Aber 89, 90, in Westdeutschland hat es keine einzige Wahl dazu gegeben. Niemand hat sich für oder gegen die Einheit entschieden. Niemand hat sich für oder gegen das Verfahren entschieden. Niemand hat sich die Stasi-Unterlagenbehörde, die DDR, die Treuhandanstalt, das waren Gründungen der Volkskammer. Und ich glaube, das muss man einfach sehen und man muss es auch respektieren, dass es Entscheidungen waren, die aus einer unfassbaren Überforderung gefallen sind, auf beiden Seiten. Und nur wenn man das sieht, kann man auch darüber reden, was haben wir falsch gemacht? Was ist am Ende, aus welchen Gründen falsch entschieden worden? Man muss einfach akzeptieren, die DDR hat das ganze Jahr 1990 über in jedem Monat Tausende, zigtausende Einwohner verloren. Es war nicht so, dass das Zutrauen, wir schaffen hier einen besseren Staat oder jetzt geht die gute Zeit für die DDR los, wirklich eine gewesen wäre, die von den Bürgern akzeptiert worden ist. Die DDR-Bürger haben das Land verlassen bis zum 3. Oktober und darüber hinaus.
Und bei allem Für und Wider und bei aller Komplexität dieses Umbruchs und der Folgen würde ich mir aber als Kind der Wendegeneration so sehr wünschen, dass wir im Osten eben diese friedliche Revolution eben auch als Errungenschaft sehen können, ja, als was Gutes. Und wenn es immer ums Lebensleistung geht, jetzt merkt man die kurze Nacht, die ich hatte, und darum, wird sie anerkannt oder nicht, dann würde ich mir als Kind der Wendegeneration eben auch wünschen, dass das auch zur Lebensleistung mit dazu zählt, dass wir das alle mit dazu rechnen oder dass meine Elterngeneration das mit dazu rechnet und nicht immer rauslässt und dann ab 92 irgendwie anfängt. Naja, ich glaube, die Verunsicherung und Demütigung der 90er Jahre, die hallen eben so stark nach, dass sie vieles andere womöglich überschreiben. Und ich kann das auch niemandem vorwerfen, weil ich glaube, das war prägend und da war viel Enttäuschung und so viel Verunsicherung und Demütigung halt nach und das weiß jeder von uns, allein aus Kindertagen, wenn man irgendwie benachteiligt wurde von seinen Eltern oder so, oder der Vater gesagt hat, das hast du mich aber enttäuscht, das weiß man als 80-Jährige noch. Sowas bleibt eben ein Leben lang und sowas Grundsätzliches und so ein großer, großer Lebensumbruch, der dann mit Folgen wie diesen, also mit diesen 90er Jahren und eben diesem Schmerz, den es da auch einfach gab für viele, ich glaube, dass dürfen wir nicht unterschätzen, und das sagt ja Frau Weidenfeld auch, das ist eben prägend für alle Zeiten. Ich glaube nur, wir müssen auch die Dinge drumherum betrachten, und die friedliche Revolution gehört definitiv dazu, auch zu den Errungenschaften.
Also ich fände, das wäre schon mal ein Anfang, wenn man eben wirklich anfangen würde, das Jahr 1989 nicht als Scheitern eines Staates zu sehen, sondern als Sieg der Bürger dieses Staates. Und ich habe nie verstanden, warum der 3. Oktober Feiertag geworden ist und nicht der 9. Oktober. Ich weiß inzwischen, warum das so gekommen ist.
Gab es hier gerade stellenweise Applaus dafür? Habe ich das richtig gehört? Ja. Na, aber das ist ja wirklich eine berechtigte Frage.
Also Helmut Kohl und Lothar de Maizière hatten keine Lust auf den 41. Geburtstag der DDR. Der war am 7. Oktober. Und dann hat man halt einen Tag gesucht, der davor lag, nämlich den 3. Oktober. Und der 9. Oktober war auch ein Dienstag, das war auch schlecht.
Also es gibt ja, Frau Weidenfeld,
aber man hätte wirklich die letzte große Demonstration hier in Leipzig, die letzte große Demonstration, bei der die Bürger, zigtausende Bürger Angst haben mussten, dass sie niedergeknüppelt, verhaftet und abtransportiert werden, das hätte man zum Nationalfeiertag machen müssen, wie ja alle. Die USA, die Franzosen, alle feiern ihre Revolution. Wir feiern einen Verwaltungsakt.
Das war ja der besagte 9. Oktober hier in Leipzig. Also ich werte das mal als Zustimmung. Diese Debatte gibt es ja immer wieder. Da müsste man das verschieben. Mal gucken, ob das jemals passiert wird. Es gibt ja die nicht ganz so schmeichelhafte Erzählung, dass da auch irgendwie wichtige Vertreter der deutschen Industrie ja mit am Tisch saßen. Und man hat so über den Kalender geguckt, an wie vielen Tagen fällt denn der 3. Oktober auf ein Wochenende, damit man nicht so viel Arbeitsausfall hat in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Aber gut, vielleicht ist das eher im Bereich der Verschwörungstheorie.
In the long run ist es immer gleich.
Das ist wahr, ja.
Aber es sei denn, man nimmt den 29. Februar.
Ja, das... Das ist interessant. Aber also ich kann das sehr nachempfinden. Immer wenn ich nach Leipzig komme, muss ich eigentlich unweigerlich an der Nikolaikirche vorbeigehen und habe dann immer so dieses historische Gänsehautgefühl, was da aufkommt, weil das ja einfach eben auch sozusagen der Ausgangspunkt auch für unter anderem die Demonstration war, die Sie gerade genannt haben, für die Montagsdemonstration am 9. Oktober. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, und ich höre das auch so ein bisschen raus bei Ihnen, Frau Wellmer, ich als jemand, der zwar Grenzwestdeutscher ist, aber doch Westdeutscher, also auf der Grenze groß geworden quasi, dass wir das auch fast so ein bisschen vereinnahmt haben, wir Wessis, dass wir so unglaublich stolz sind auf Ihre Revolution.
Ja, ich musste gerade, als Sie das jetzt, Sie kommen aus?
Ich komme wirklich aus dem Grenzgebiet östlich von Wolfsburg, also heute Niedersachsen, Sachsen-Anhalt.
Auch genau. Ein Schicksal, Wolfsburg.
Ja, also es gibt ja diese Vergleiche. Man könnte sagen, Eisenhüttenstadt, Wolfsburg haben ungefähr eine ähnliche Ästhetik. Ja? Aber die einen haben sich mit ihrem Produkt irgendwie bisher zumindest einigermaßen gehalten.
Ja, ja. Ich musste gerade an meinen westdeutschen Ehemann denken, Ost-West-Ehe, der auch immer weinen muss, wenn er in Leipzig ist, der auch lange in Leipzig gearbeitet hat und so, der auch so gerührt ist. Insofern frage ich mich tatsächlich, wenn Sie das jetzt so sagen, ob das mittlerweile auch ein Westprojekt ist. Ja? So,
wie
Angela Merkel und Joachim Gauck ja auch lange so als Westprojekte gesehen wurden und nicht von den Ossis als Mensch, unsere Ossis. Sicherlich hat Angela Merkel das ja auch erst zuletzt, Sie haben ja gerade sehr eindringlich davon erzählt, auch erst richtig zum Thema gemacht. Das hat sie ja jahrzehntelang nicht getan.
Also was können wir tun, wir Wessis? Sollen wir dann auch davor stehen und sagen, ja, war schon ganz gut, aber ich meine, was danach kam, puh. Ja. Also, damit hängt es natürlich wahrscheinlich zusammen.
Nein, ich glaube, man muss natürlich schon sehen, also Westdeutschland war das erfolgreichere System und es war auch das Freiere, das Bessere, das Demokratische. Es gab Gewaltenteilung, wir sind Verfassungspatrioten. Ich bin wirklich auch stolz, wenn ich mir das angucke, dass wir ein Land, eine Demokratie und in einer Demokratie leben, die sich wirklich sehen lassen kann. Das ist ja nicht so, als müsste man sich jetzt dafür entschuldigen, dass man Westdeutscher ist oder Westdeutsche ist und als wäre es falsch, in einem Land zu leben, das vielleicht die beste Verfassung der Welt hat. Da finde ich, muss man auch gar nicht drüber diskutieren und da darf man auch gar nicht dran.
Nee,
da muss man nicht dran zweifeln.
Aber es ist eben einfacher von der westdeutschen Seite aus, also von der westdeutschen Seite aus der Mauer früher irgendwie zu gucken, also ne, aus Sicht der Demokraten und der, die es richtig machen und die Moral für sich gepachtet haben. Und es ist dann eben auch so einfacher, irgendwie verwundert in den Osten zu blicken und so vom Westen aus rüber zu fragen, was ist denn da schon wieder los?
Ja.
Also
aber
das gehört natürlich auch dazu, das ist immer noch so.
Ich musste auch schmunzeln, weil Sie haben in Ihrem Buch eigentlich fast so ein Kapitel, wo das könnte man auch überschreiben, es war auch nicht alles gut in der DDR. Also nachdem Sie sozusagen ganz viel
woran
ganz
sich
viel
viele
Verständnis
nicht mehr erinnern können.
Genau, woran sich viele nicht mehr erinnern können. Finde ich ganz interessant. Also Sie merken schon, es lohnt sich auf jeden Fall in beide Bücher reinzugucken. Aber wir sind aber auch noch nicht ganz am Ende, weil natürlich müssen wir diese Frage, was ist da eigentlich los, auch nochmal wirklich ins Heute tragen. Und ich hoffe, Sie haben Antworten auf die Frage und vor allem auch, wie kommen wir da raus? Live von der Leipziger Buchmesse. Ursula Weidenfeld ist mein Gast mit ihrem Buch. Danke. Das konnten Sie jetzt natürlich gerade nicht sehen, wenn Sie uns im Radio hören oder im Podcast. Aber Jessie Wärmer hat jetzt gerade noch mal ganz herzlich für Applaus gesorgt. Vielen Dank. Mein Zeichen wurde ignoriert, aber ja, man muss halt beim Fernsehen arbeiten, ne, am Ende. Ursula Weidenfeld hat ein Buch geschrieben, genauso wie Jessie Wellmer, bei Ursula Weidenfeld, da haben Sie die Entscheidung getroffen, ich mache 1990 mal Schluss, ich mache ein Geschichtsbuch. Das entlastet Sie wahrscheinlich in gewisser Weise jetzt ein bisschen von der Frage, was denn eigentlich jetzt? Aber ich weiß, dass Sie sind ein politischer Mensch, insofern haben Sie wahrscheinlich auch die ein oder andere Antwort. Aber natürlich ist erstmal Jessie Wellmer dran, denn Sie versprechen das ja auch auf Ihrem Untertitel zu dem Buch, also warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Bitteschön, was?
Ich hätte so gerne die Formel in 6 Zeichen, die gibt es nicht. Und es mag erstmal naiv klingen, aber ich würde sagen, dieses wir fangen an, miteinander zu reden und wir bewegen uns vor allem aus den Blasen heraus, in denen wir uns sowieso immer einig sind. Also das erlebe ich ganz oft. Ich bewege mich genau in dieser Blase auch, in meinem schönen Berlin-Charlottenburg, mit meinen Kindern, die auf dem Gymnasium sind, da zur Musikschule gehen und so. Ich fahre aber nach Hause und da habe ich schon wieder eine andere Blase und ich glaube, es ist ganz wichtig und deswegen versuche ich das auch in diesem Film und davon gibt es jetzt noch einen, der handelt von dem großen Begriff der Demokratie und ob wir sie jetzt irgendwie rieseln lassen und dabei zugucken, dass ich versuche, mit Menschen, also um diesen Tisch rumzugehen und zu sehen, erstmal zu verstehen, warum sehen die Leute eigentlich anders auf die Welt als ich oder wiederum andere. Und ich glaube, das ist erstmal die Grundlage dafür, also nicht für alles Verständnis haben, aber verstehen zu wollen, warum andere Menschen die Welt anders sehen. Und dann gibt es natürlich irgendwie, kann ich mich jetzt an die Westdeutschen richten und sagen, freut euch erstmal darüber, irgendwie in einer liberalen Demokratie groß geworden zu sein, mit mehr durchschnittlich gesehen mehr Vermögen, mit mehr Wohlstand, mit fertigen Netzwerken, die sich Ostdeutsche alle erst nach und nach erarbeiten mussten und immer noch dabei sind. Ich könnte mich an die Ostdeutschen wenden und sagen, der Westen ist nicht an allem schuld und der Westen macht nicht alles vorsätzlich und der Westen macht den Osten nicht bewusst klein und hält die Leute klein, sondern ich glaube, da ist viel, Sie sagten schon sowas in die Richtung, glaube ich, Frau Weidenfeld, so fahrlässige Gedankenlosigkeit und die ist auch blöd, die ist auch total doof, aber es ist ein Unterschied dazwischen und ich glaube, wir im Westen, ich nehme mich jetzt auch mal damit rein, sollten einfach überhaupt ein Bewusstsein, eine Antenne dafür entwickeln und uns die Geschichten überhaupt erstmal anhören, weil, wie wir ja auch schon festgestellt haben, viele im Osten diese Geschichte auch einfach mal erzählen wollen, ohne dass jemand daneben steht und sagt, ich weiß das aber alles, ich habe das alles in der FAZ schon gelesen, wie das damals war. Ich sag dir das jetzt nämlich mal, ohne diesen erhobenen Zeigefinger. Und so könnte ich jetzt ewig fortführen.
Aber ist dieser,
und ich habe noch einen Appell sozusagen auch an die Elterngeneration. Lass die Kinder ziehen, lass die Kinder los und lass die Kinder sozusagen ihre eigene Wahrheit auch selbst zusammensetzen und ihr eigenes Bild von der Welt. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil Eltern natürlich immer geneigt sind und dazu neigen zu sagen, versteh mich, komm auf meine Seite, lass dich von mir umarmen und nicht von der anderen Seite, in die du jetzt irgendwie so entfleuchst. Aber Kinder müssen da auch rauskommen dürfen. Und das ist ein Generationenkonflikt. Und das ist aber eine große Generationenaufgabe, glaube ich, auch innerhalb unseres Ostens.
Mhm. Also nicht der erhobene Zeigefinger. Ich habe aber manchmal, wenn ich das so höre, dieses Zuhören, dieser Zuhörappell, der hatte jetzt auch schon wieder so eine kleine Schieflage. Ne? Der Westen soll bitte dem Osten zuhören. Das hat ja möglicherweise, Frau Weidenfeld, auch schon wieder so ein bisschen was Paternalistisches. Ne? Wir hören euch jetzt mal zu. Wir belehren euch nicht mehr, aber wir hören euch jetzt zu.
Ja, ich weiß gar nicht, wer sitzt denn da am Steuerrad? Also es entscheidet doch nicht der Westdeutsche, ich höre dir jetzt mal zu, und der Ostdeutsche erzählt, ich erzähle dir jetzt mal ganz ehrlich meine Geschichte.
Naja, aber mit dem Steuerrad, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das Steuerrad ist ja relativ gut beschrieben statistisch. Also wer sitzt an den Steuerrädern der Gesellschaft in West- und Ostdeutschland, Gesamtdeutschland, selbst
ja, aber wer sitzt im Moment am Steuerrad des Diskurses?
Ja.
Das sind nicht die Westdeutschen. Also der Diskurs wird im Moment ganz, ganz stark von ihrer Generation geführt. Er wird ganz, ganz stark aus dem Osten geführt. Zu Recht, finde ich. Das ist so eine gute Sache. Aber man muss sich doch auch da ehrlich machen. Also mir wäre schon total geholfen, wenn man eben anfängt, Erinnerungen abzugleichen mit Tatsachen in beiden Landesteilen oder in beiden Teilen Deutschlands. Und wenn man vielleicht auch endlich mal anfängt, sich über das zu freuen, was gut läuft. Und es läuft ja auch noch eine Menge gut. Es ist ja nicht, wir sitzen ja nicht in einer Bruchbude, wo man das Gefühl hat, das ist alles irgendwie ganz großer Mist gewesen die letzten 30 Jahre und die 40 Jahre vorher auch. Sondern man kann ja wirklich auch mal genauer hingucken, was funktioniert.
Darf ich mal das Stichwort der Bruchbuden aufnehmen und die Frage stellen, ob die Trennlinien vielleicht heute, ob das vielleicht auch eine Weiterentwicklung ist, dass wir die nicht so stark Ost-West-mäßig betrachten. Ich denke daran, Sie werden hier, bleiben Sie einfach so lange stehen, ab 16 Uhr kommt hier der Büchermarkt im Deutschlandfunk, da wird Ingo Schulze zu Gast sein,
der
ostdeutsche Schriftsteller, ich gebe jetzt einfach mal das Label, der jetzt eine ganze Zeit lang mehrere Monate in Westdeutschland war, im Ruhrgebiet, und darüber jetzt geschrieben hat und da gewisse Miseren, Schwierigkeiten beschreibt und das auch in so ein Verhältnis setzt zu so Osterfahrung. Und da, ich will nicht so sehr vorweggreifen, Sie sind ja dann alle noch da, eigentlich schreibt so ganz viele ähnliche Erfahrungen. Also ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen emanzipieren von dieser Ost-West-Erzählung und sagen, wo sind denn eigentlich die wahren Probleme? Und ich meine, ich sage nur mal Stichwort Buchmesse. Wenn man in Frankfurt zur Buchmesse fährt und aus dem Bahnhof kommt, hat man das Gefühl, man kommt wirklich in ein Notstandsgebiet. Wenn man in Leipzig aus dem Bahnhof kommt und sich zur Buchmesse aufmacht, hat man das Gefühl, man ist in der schönsten Stadt der Welt.
Das Schleimer.
Ich bin immer dankbar für das lokale Publikum.
Sie sind ein echter Schleimer.
Schlimmer Schleimer sogar.
Schön, dass Sie sich.
Stimmt natürlich, aber.
Schön, dass
trotzdem.
Sie sich gegen Ende der Sendung darauf verständigen können. Aber ich habe Sie, also habe ich Sie überzeugt. Okay.
Jetzt sind wir raus.
Es gibt eine total interessante Untersuchung vom Sinus-Institut, die gucken sich so Milieus an. Also die fragen gar nicht West und Ost, sondern die fragen, wer gehört eigentlich zu welchem Milieu von aufstiegsorientierten Hedonisten und von Oberschichtleuten und von der bürgerlichen Mitte und so. Und die sehen eben die Verunsicherung auch als ganz, ganz großen Treiber für politische Orientierungen. Also diejenigen, die Verlustängste haben, die das Gefühl haben, sie werden von dieser Transformation, die jetzt ja noch vor uns liegt, also es ist ja nicht nur so, dass sich Deutschland eben in den letzten 30 Jahren massiv gewandelt hat, sondern es wandelt sich ja jetzt auch ganz schnell eigentlich. Und dass eben diejenigen, die davon verunsichert sind, die Abstiegsängste haben oder die Statusängste haben, dass diejenigen sich eben auch politisch extremer orientieren. Und das finde ich ganz überzeugend. Und wenn man sich eben anguckt, wie die Quoten der AfD zum Beispiel in Pforzheim sind oder in Gelsenkirchen, dann findet man dafür ja auch wieder eine Bestätigung.
Ursula, ich musste gerade schmunzeln, weil wir hatten es die ganze Stunde geschafft, nicht einmal diese drei Buchstaben zu hören, AfD, bei diesem
aber
Thema,
ist
es okay, keine Anklage.
Ich folge da Ursula Weidenfeld und ich glaube auch, der Osten ist einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, viele Leute haben den Osten verlassen, 4,5 Millionen seit 1990, es kommen jetzt ein paar mehr zurück als gehen, aber es fehlen einfach irre viele junge Leute. Ich habe den Osten verlassen. Wir haben beim Aufbau des Ostens in den 90er Jahren nicht mitgeholfen. Der Osten ist eine ältere, war viel jünger als DDR, als der Westen, ist jetzt eine viel ältere Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese demografische Entwicklung zusammen mit dieser Verunsicherung, zusammen mit den Erfahrungen aus den 90er Jahren, das prägt einfach eine Gesellschaft und das schafft Verunsicherung. Im Westen sind die Leute aber natürlich auch unzufrieden und gefrustet und verunsichert und so. Ich glaube, der Osten ist einfach in der Entwicklung voraus. Und deswegen ist es auch zu einfach für den Westen zu sagen, das Problem, das die da drüben haben, das kriegen wir hier nicht. Wir sind hier so nicht drauf. Das glaube ich nicht, dass diese These stimmt. Ich glaube, der Osten ist einfach in Entwicklung voraus.
Jessie Wärmer, Ursula Weidenfeld, ich habe eine Abschlussfrage. Gucken Sie mit mir auf die Uhr, damit die Nachrichten nicht nach hinten verschoben werden müssen. Frau Weidenfeld, wer sollte Ihr Buch vor allem lesen?
Alle. Ganz, ganz viele.
Okay. Frau Wärmer.
Ich wünsche mir auch Jüngere, so in meinem Alter, weil die ganz stark, also das merke ich so, total das Bedürfnis haben, egal ob die jetzt in München, in New York oder in Rostock leben, darüber zu sprechen. Die wollen was wissen und das macht mir auch Mut. Und wir gehen nämlich damit raus in die Welt mit einer neuen Leichtigkeit und übermitteln dieses Wissen unserer Eltern. Und ich glaube, das ist auch eine echte Chance, die wir haben. Und die sehe ich ganz realistisch. Es ist nicht nur Gefasel.
Jessie Wärmer sagt, dass die das Buch geschrieben hat, Die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier
Sehr
waren,
gerne.
Frau Wärmer.
Dankeschön.
Und Dankeschön an Ursula Weidenfeld für Ihren Besuch und für das Buch Das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte 1949 bis 1990. Das war, also für Sie natürlich auch der Applaus und das Dankeschön. Das war Deutschlandfunk Kultur, einen ganzen Morgen und einen ganzen Vormittag live von der Leipziger Buchmesse. Wir gehen jetzt zurück ins Funkhaus nach Berlin, aber bleiben natürlich hier und sind morgen Samstag auch wieder mit der Lesart ab 11 und dem Bücherfrühling ab 13 Uhr live für Sie von dieser Buchmessenbühne on air. Vielen Dank für heute. Tschüss.